Musikethnologie ist ein Thema, das man nicht so oft im Radio bespricht. Feldforschung spielt in der Ethnologie eine große Rolle. Und Sie, David Emil Wikström, waren vor 20 Jahren als Feldforscher in St. Petersburg. Warum Russland? Warum St. Petersburg?
Das ist eine gute und spannende Frage. Ich muss da ein bisschen weit ausholen. Als ich zum Studieren angefangen habe, habe ich Musikwissenschaft studiert und bin nach Norwegen gegangen für meinen Erasmus-Austausch, zurück nach Hause, wo ich eigentlich herkomme. Und habe in Norwegen dann zufälligerweise Musikethnologie entdeckt. Und bin da durch Zufall in ein Masters-Programm reingerutscht und habe da über norwegische Traditionsmusik geforscht. Und dabei habe ich einen Kollegen kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt über den Leningrader Rockclub seine Diss geschrieben hat in der Slavistik. Und wir haben uns gegenseitig die Texte hin und her geschoben, ausgetauscht, über diskutiert, Feedback gegeben. Und ich kannte dann somit die Leningrader Szene ganz gut, aber ich konnte kein Russisch zu dem Zeitpunkt. Dann bin ich nach Berlin zurückgekehrt, um weiter zu studieren bzw. zum Anzufangen zu promovieren und habe überlegt, was für ein Thema möchte ich machen, und ich wollte irgendwas machen, was ich auch selbst spielen kann. Also ich bin Trompeter vom Hause aus, und da ich das Thema schon kannte, meine Partnerin ist aus St. Petersburg, und wir haben überlegt, wie wir zusammenkommen, ob sie nach Berlin zieht oder ich nach St. Petersburg ziehe. Und dann habe ich angefangen, Russisch zu lernen in Berlin und bin dann nach ein Jahr über ein DAD-Stipendium nach St. Petersburg gegangen, um halt dort Feldforschung zu machen.
Das heißt, Sie haben extra Russisch gelernt, eine neue Sprache, eine fremde Schrift. War das so schwer, wie man sich das vorstellt?
Ja, nein. Also ich bin ziemlich leichtmütig reingegangen, weil ich hatte Französisch in der Schule gehabt und bin dann nach Frankreich gegangen, habe innerhalb von einem Monat passables Französisch gehabt und ich dachte, das kann ich mit Russisch auch. Und das erste Jahr lief gut, konnte basal Russisch, bin dann nach St. Petersburg gefahren und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das doch ein größeres Unterfangen war, und habe dann in St. Petersburg noch Russisch extra gelernt an der Uni dort, als Teil meiner Feldforschung dann halt auch. Aber ich habe Russisch erst dann wirklich gut gelernt, als ich in meine Band und in der Band reingerutscht bin, das auch zum Teil zum Fokus meiner Dissertation wurde. Und da habe ich Russisch gelernt, wie es dann tatsächlich unter Musikern und Menschen gesprochen wird.
Sprachen sind für Sie ja, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Sie bezeichnen sich als österreichisch-amerikanischer Norweger mit schwedischem Vorfahren und sind demnach auch mehrsprachig aufgewachsen. Man hört es auch so ein bisschen an Ihrem Akzent. Welche Rolle spielt dieser Hintergrund bei Ihrem Aufenthalt in Russland?
Ich bin multinational aufgewachsen. Meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Schwede und ich bin in Norwegen geboren. Das heißt, ich bin dreisprachig aufgewachsen mit Norwegisch, Schwedisch und Englisch. Bin dann mit 10 nach Österreich gezogen, habe dann mit 10 Österreichisch gelernt und dann mit 15 nach Berlin und habe dann mein Österreichisch gegen ein, naja, verwässertes Berlinerisch ausgetauscht, was jetzt irgendwie komplett vermischt ist. Dabei habe ich auch Esperanto gelernt. Mein Vater hat als Jugendlicher Esperanto gelernt und hat versucht, meine Schwester und mir Esperanto beizubringen als Teenager. Und ich bin dann mit, glaube ich, 15, 16 zum ersten Esperanto-Treffen gefahren und habe dann halt auch Esperanto gelernt und wie gesagt auch Französisch und Latein in der Schule. Und deshalb habe ich gedacht, mit Latein als Grundlage und Russisch ist von der Grammatik her jetzt nicht so weit von Latein entfernt, von der Logik her. Also die Wörter sind anders, die Fälle also haben andere Endungen, aber der Aufbau ist ähnlich. Und deshalb dachte ich, das könnte mit Russisch eigentlich ganz gut klappen, aber das war dann doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe.
Wie schwierig war das denn mit der Feldforschung? Welche Instrumente haben Sie denn dafür gebraucht? Hatten Sie Mikrofone dabei, Aufnahmegeräte?
Das war eigentlich relativ einfach. Also ich habe damals noch mit Minidisc gearbeitet. Ich weiß nicht, wie geläufig das heute ist. Das war so der Nachfolger von der Kassette. Und dann einfach ein kleines Mikrofon für Interviews und auch für Konzerte. Das ging, und als Instrument hatte ich meine Trompete dabei. Und ich war dann als Musiker in einer Ska-Punk-Band dann unterwegs. Ich habe 9 Monate mit der Band gespielt. Wir haben in dem Zeitraum 40 Konzerte gespielt, von kleinen Kellerclubs bis hin zu großen Festivals, sowohl in St. Petersburg als auch in Moskau und im Ladej-Neupole, was so 3 Stunden nördlich Richtung Murmansk ist. Und habe dadurch eigentlich ganz gut die Rock-Pop-Ska-Szene in St. Petersburg kennengelernt.
Das ist eigentlich total faszinierend, weil Ska-Punk kommt ursprünglich ja aus der Karibik. Das hat in den 70er Jahren als Punk-Stil in England eine wichtige Rolle gespielt. Wenn man bei uns das Radio einschaltet, hört man Titel von Madness, vielleicht von den Specials oder von Selector. Wie kam Ska ausgerechnet nach Russland?
Das ist eine gute Frage. Also Ska hat ja mehrere Wellen. Es gab ja in den 60er Jahren in Jamaica und dann, wie Sie gesagt haben, Ende der 70er Jahren in UK wieder aufkommen. Dann haben wir immer wieder so Revivals, so in 10, 15 Jahresabständen. Und nach Russland ist Ska tatsächlich in der Variante gekommen in den 90er Jahren durch zwei Bands, Spitfire aus St. Petersburg und Distemper aus Moskau. Und Ska wurde unter anderem deswegen populär, weil die Bläsersection von Spitfire in einer anderen Band aufgenommen worden ist, nämlich Leningrad, um den Sänger Sergei Schnurov. Und das war so der Hit Anfang der 2000er, Ende der 90er. Und dadurch gab es halt eine mittelgroße Ska-Punk-Revival in St. Petersburg und auch in Moskau und anderen Städten Russlands. Und es gab viele Bands, die einfach auf diese Welle aufgesprungen sind. Unter anderem auch meine Band, die sich so als eine Mischung aus Leningrad, sowohl von den Texten als auch von den Bläser-Section her sah, als auch an ukrainische Bands wie Wobli Vidoplatsova, anhand von Sprache und auch von paar Anleihen an ukrainischen Traditionsfolklore oder Traditionsmusik.
Also ich merke schon, in dieser Sendung werden wir viele Bandnamen hören, die uns im Westen Europas nicht so bekannt sind. Ein Name, der einem da auch begegnet, das ist Markscheider Kunst, ein deutscher Name, eine russische Band. Sie haben schon gesagt, Bläsersatz. Ich habe mir ein paar CDs vor dieser Sendung angehört. Was da ja auffällt, das ist eine unglaubliche Spielfreude, musikantisch. Die Musiker scheinen auch wirklich gut ausgebildet zu sein, spielen oft auch mehrere Instrumente. Ist das denn ein typisch russisches Phänomen? Ist Ihnen das oft begegnet?
Markscheider Kunst ist so eine Sonderstellung. Die sind Mitte der 90er aufgekommen um einen Club, der heißt Tam Tam. Das war so die zweite Welle von Bands aus St. Petersburg, die große Welle nach der Fall der Sowjetunion. Und die haben einen Sänger aus Kongo, der nach St. Petersburg gekommen ist zum Studieren, der viele afrikanische oder kongolesische Elemente mit reingebracht hat in Markscheider Kunst und dadurch halt auch die Musik geändert hat. Also Markscheider Kunst fällt auch auf innerhalb der Leningrader Rockszene. Also die sind schon ein bisschen anders, was das angeht. Und übertragen halt auch diese Spielfreude live. Und Markscheider Kunst ist auch eine Ausnahme für St. Petersburg, weil die auch in den 90ern und 2000ern viel in Deutschland gespielt haben für ein deutsches Studierendenpublikum und waren auch in Deutschland sehr erfolgreich, also erfolgreich im Sinne von für eine gewisse Szene halt.
Jetzt haben wir ganz viel erfahren über karibische Einflüsse, über Punk-Einflüsse auf die russische Pop- und Rockmusik, aber gibt es denn sowas wie eine russische Seele in dieser Szene? Also das ist natürlich ein Klischee, aber beispielsweise hat mir mal ein russischer Musiker erzählt, dass selbst fröhliche Titel in russischer Musik in Moll komponiert sind. Also von daher würde mich das auch interessieren.
Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Klischee. Wurde auch von Juri Gurji und Vladimir Kamina in den Russendisco-CDs, das zweite, glaube ich, hieß Russensoul, ein bisschen parodiert. Was Kennzeichen ist für russische Rockmusik, vor allem aus den 80er Jahren, aber auch in dieser Tradition, die Ruski Rock heißt, ist, dass der Text im Zentrum steht und eine ziemlich große Rolle spielt und halt auch da auch tiefsinnige Texte, also philosophische Texte. Und dann natürlich auch dann diese russische Seele im Sinne von nachdenklich, welche Themen dann behandelt werden dabei. Aber es gibt auch fröhliche Songs im russischen Popularmusikbereich. Und dass es unbedingt eine russische Seele gibt, da ist eher so ein westliches Klischee als tatsächlich das, was da als Sonderzeichen oder als Kennzeichen dafür ist.
In SWR 2 Zeitgenossen sprechen wir heute mit David Emil Wikström, Professor an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, Musikethnologe und Popmusikforscher. Wir haben uns ganz viel jetzt schon unterhalten über Petersburg, St. Petersburg. Damals hieß das Leningrad vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und Leningrad war eine von drei Städten, in denen es sozusagen amtliche Rockclubs gab. Die beiden anderen Städte waren Moskau und Sverdlovsk. Was hat man sich unter solchen Rockclubs in der damaligen Sowjetunion vorzustellen?
Die waren vor allem dafür da, um die Rockmusiker unter Kontrolle zu halten. Der erste Rockclub kam in Leningrad auf. Um da vielleicht ein bisschen zurückzugreifen, es gab in den 60er Jahren, also die erste große Welle von angloamerikanischen Populärmusik an die Sowjetunion kam, der Versuch von der Regierung oder von Behörden, die Musik unter Kontrolle zu kriegen, und die haben so Vokal-Instrumental-Ensembles kreiert, die man musste durch eine staatliche Prüfung durch, hatte gewisse Vorgaben, was man spielen durfte, aber wenn man das gemacht hat, dann durfte man offiziell auftreten. Das war so offizielle populäre Musik. Ähnlich so wie die Tanzmusiker in der DDR. Da sind dann ganz viele Musiker in diese WAs reingegangen und Musikerinnen. Durch die 70er Jahre hindurch und Anfang der 80er Jahre kam dann eine neue Szene von Musikern auf, die nicht in dieses WA-System rein wollten, Musik gemacht haben, auch viele illegale Konzerte zu Hause gemacht haben. Und die Behörden haben überlegt, wie können wir diese dann unter Kontrolle kriegen. Und dann haben die in Leningrad unter der KGB aufgesetzt, den Rockclub kreiert, und zwar von den Musikerinnen und Musikern selbst verwaltet, unter Aufsicht der KGB. Es gab natürlich auch eine Kuratorin, glaube ich, war es, die die Texte angeschaut hat und genehmigen musste, aber meistens kam es nicht so weit, weil die Musikerinnen und Musiker sich selbst besser kontrolliert haben, weil die Angst hatten, dass dieser Rockclub weggenommen worden ist. Und im Effekt war der Rockclub einfach ein Club, wo man als Musikerin oder Musiker eintreten konnte. Und wenn man in den Club drin war, konnte man bei den Festivals und bei den Konzerten des Clubs auftreten. Und dann gab es halt Prämierungen bei den Festivals, gab einen jährlichen Festival des Leningrader Rockclubs. Und viele der großen Bands des sowjetischen Rockmusiks kamen aus dem Leningrader Rockclub-Kontext heraus.
In seinem Film Leto beschreibt Kirill Serebrennikov ja diese Rockgeschichte in Leningrad Mitte der 80er Jahre, also kurz vor Glasnost und Perestroika. Da merkt man schon einen ziemlich starken Westeinfluss. Plattencover wurden von Hand abgezeichnet. Ist das eine gute Schilderung in dem Film?
Der Film ist spannend und schön gemacht. Also der ist auch bisschen freizügiger, als es tatsächlich damals war. Aber es gibt schon einen guten Einblick, wie es aufgebaut war, wo halt die Konzerte waren, wo die Gespräche waren und so weiter.
Das Aber Publikum musste sitzen, konnte. Also es war mehr eine Konzertdarbietung als jetzt ein Rockkonzert. Das ist so mein Eindruck bei dem Film gewesen.
Genau, also auch auf der Bühne Boris Grebenschikow, der wahrscheinlich Großvater des russischen Rockmusikers, der bis heute aktiv ist und auch regelmäßig in Deutschland spielt, hat Auftrittsverbot gekriegt, weil er bei einem Auftritt in Tbilisi, wenn ich mich recht erinnere, den Cellisten mit dem Cellobogen geschlagen hat oder sich zu viel bewegt hat. Also man durfte auch auf der Bühne sich nicht zu sehr bewegen, was das angeht. Also war nicht nur das Publikum, sondern halt auch die Musikerinnen und Musiker, die gespielt haben, stehen ziemlich still und bewegen sich relativ wenig im Vergleich zu Bands aus Amerika oder Deutschland oder England, die man aus der Zeit kennt.
In dem Film Leto wird der Musiker Mike Naumenko porträtiert. Vor allem aber geht es um den russischen Rockstar Viktor Tsoi und seine Band Kino. Wer waren die beiden? Wer war Tsoi und wer war Naumenko?
Die waren beide junge Musiker, die in Leningrad aktiv waren, auch im Club drin waren. Und beide sind tragisch Ende der 80er, Anfang der 90er gestorben. Viktor Tsoi in einem Autounfall. Und Naumenko an Drogen- und Alkoholexzessen. Klischee tatsächlich in dem Fall. Und die waren halt Rockpoeten. Also das, was ich vorhin gesagt hatte, dass russische Rockmusik oder sowjetische Rockmusik sehr stark auf den Text fokussiert ist, das trifft auf den beiden und auch auf Grebenschikow zu, der halt auch in den Film auftaucht, der also als erste Generationsmusiker gilt. Und beide waren erfolgreich als Musiker mit ihren Bands. Naumenko hat die Band Zoo Park oder Zoo und Viktor Tsoi hat die Band Kino, also Kinotheater.
Kann man die beiden denn vergleichen im Westen mit Jimi Hendrix oder Jim Morrison?
Ich finde es immer schwierig, so mit anderen Künstlern zu vergleichen, weil die sind halt schon anders. Also Viktor Tsoi ist für mich so eine schöne sowjetische New Wave Band, Post-Punk New Wave-artige Band, während Naumenko ist tatsächlich oft Blues passiert. Das war einer von den wenigen, der auch das Blues-Schema benutzt in seinen Liedern. Die sind Künstlerinnen und Künstler in ihrem eigenen Recht und jetzt nicht unbedingt als zweitrangigen Vergleich zu westlichen Musiker und Musikerinnen.
Was ja interessant ist, ist, dass Viktor Tsois Song Peremen, Veränderung, bis heute nachwirkt. Also bei den Demonstrationen jetzt kürzlich in Weißrussland wurde das auf der Straße gesungen. Ist Peremen denn so eine Protesthymne?
Es ist nicht eine Protesthymne, aber der Text ist sehr allgemein gehalten. Das heißt, es kann als Symbol für Protest fungieren, weil Zeu das nicht unbedingt festlegt, was er will mit Peremenen. Also das Lied wurde bekannt, weil es halt auch in einem Film Ende der 80er Jahre benutzt worden ist und damit war halt die Popularität des Liedes halt auch in Ende der Sowjetunion, ganz groß auch in der Sowjetunion und teilweise auch als Symbol für Glasnost und der Perestroika, also Umbau. Und Glasnost ist Durchsichtigkeit, also die beiden Policies von Gorbatschow Ende der 80er. Und fungiert dann einfach in einem russischsprachigen Kontext, also für Leute, die Russisch verstehen, auch wenn das nicht unbedingt die Landessprache ist, wie in Belarus oder eins von zwei Landessprachen, fungiert das dann einfach als Symbol bei den Protesten jetzt. Also das Lied ist an sich ist nicht politisch und das ist auch wichtig für die Musik der Leningrader Rockgruppen. Das waren nicht politische Bands per se, aber manche Sachen sind doppeldeutig oder können benutzt werden. Aber es waren sehr wenig Sachen, die wirklich politisch gegen das Sowjetregime waren. Das ist auch etwas, was wichtig ist zu wissen, wenn man über Rockmusik aus der Sowjetunion spricht.
Was machen Sie als Musikethnologe aus einer Geschichte wie der von Peremen?
Ich würde idealerweise jetzt gleich nach Minsk fliegen und mit den Demonstrierenden sprechen und rausfinden, was das Lied für Bedeutung für den hat. Und dann halt nicht nur in Minsk, sondern auch in Gomel und anderen Städten in Belarus Interviews mit Demonstrierenden führen, auch mit Musikerinnen und Musikern, die das aufführen und fragen, welche Bedeutung hat das Lied für den, wo haben das Lied gelernt, warum beziehen sich gerade auf dieses Lied, warum ist das aufgetaucht, welche anderen Lieder würden die benutzen und so weiter. Und dann anhand der Interviews, auch anhand des musikalischen Materials, das ich gesammelt habe, anschauen, okay, welche Bedeutung hat dieses Lied in dem Kontext, wo es jetzt stattfindet. Und wenn es irgendwo anders noch benutzt wird, zeitgleich in ein anderes Land, auch dahin fahren, mit den Menschen dort sehen und herausfinden, welche Bedeutung hat diese Musik für die? Warum benutzen die das? Und dann schauen, gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es Unterschiede? Und dann, wenn ich noch Künstlerinnen und Künstler aus der 80er Jahren finde, die noch am Leben sind, auch mit denen sehen, welche Bedeutung hat das für den damals gehabt? Wie hat die Bedeutung dieses Liedes sich geändert? Um herauszufinden, okay, wie wird das Lied benutzt? Welche Bedeutung hat das? Und warum hat es die Relevanz erreicht in gewissen Kontexten?
Das klingt ja schon eigentlich ziemlich konkret. Also haben Sie sich da schon überlegt, dass Sie das in die Tat umsetzen?
Wir haben einen Forschungsantrag laufen, wo noch keine Entscheidung ist. Das kommt erst im Dezember mit drei Kollegen aus Norwegen. Und wir wollen halt die Populärmusik in Belarus untersuchen, heute, 30 Jahre nach Fall der Sowjetunion. Und als wir den Antrag geschrieben hatten im März, April, haben wir gedacht so, Lukaschenko, 25 Jahre im Amt, plus minus. Es könnte schon spannend sein, was passiert in einer Gesellschaft, die so kurz vor Umbruch ist. Und dann kamen halt die Proteste jetzt im Sommer. Und wir hatten auch ein Online-Forschungskolloquium dazu, zu den Protesten und was passiert jetzt in Belarus. Deshalb, ja, es ist schon ein aktuelles, zukünftiges Forschungsprojekt, wenn wir die Bewilligung kriegen.
Es wäre zwei Zeitgenossen mit David Emil Wikström, Musikethnologe und Popmusikforscher an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der russischen Rockmusik. Einschneidendes Ereignis der jüngeren russischen Geschichte, ganz sicher die Annexion der Krim und der Ukraine-Konflikt im Jahr 2014. Darauf haben Rockmusiker ja reagiert. Andrei Makarewitsch zum Beispiel, eine Rocklegende mit seiner Band Maschina Vremeni, Zeitmaschine. Mit welcher Band im Westen ließe sich Maschina Vremeni vergleichen?
Also, auch wieder schwierig. Also, soweit ich das im Kopf habe, galt halt der russische Beatle, auch wegen der Haarfrisur, aber bin nicht. Ich vergleiche ungern Bands mit russischen
Bands. Makarewitsch spielte vor Flüchtlingen im Donbass und hat einen Song aufgenommen in drei Sprachen auf Ukrainisch, Russisch und Polnisch, ein Lied über die Liebe. Aber dafür bekam er in Russland Riesenprobleme. Welche waren das denn?
Er durfte nicht mehr auftreten. Und Krim ist gerade halt zum Politikum nicht nur in Ukraine geworden, sondern auch in Russland, weil die Künstlerinnen und Künstler, die halt gegen die Annexion protestiert haben oder also für Ukrainer gespielt haben und gegen Putin sich ausgesprochen haben, wurden nicht mehr gebucht.
Warum eigentlich? Weil er ein Rockmusiker mit vielen Fans ist und deshalb potenziell gefährlich?
Näher weil Strafe dafür, dass er die falsche Seite unterstützt hat und nicht patriotisch ist. Also spielen kann er schon, wenn er privat unterwegs ist, aber wird halt nicht mehr im Fernsehen gespielt zum Beispiel, um halt eine Linie zu zeigen und die Regierung oder die Machthaber wollen halt nicht Leute unterstützen, die halt die falsche Seite porträtieren. ist so ein bisschen ähnlich wie Verka Serduchka damals beim Eurovision Song Contest 2005, 2006, als sie ihr Lied Dancing Lasha Tumbai, was viele Russinnen und Russen als Dancing Russia Goodbye gehört haben, und er plötzlich nicht mehr in Russland gebucht worden ist. Und das ist einfach halt so im öffentlichen Medien Menschen, die nicht die Linie fahren, einfach nicht darzustellen, um halt nicht oppositionelle Meinungen im Staatsfernsehen und Staatsradio zu zeigen.
Wobei das ja manchmal sehr schwierig zu greifen ist. Sie haben vorhin mal die Band Leningrad erwähnt. Leningrad hat Videos, die auf YouTube zum Teil mehr als 86 Millionen Mal angeklickt werden. Zum Teil sind die wirklich sehr sehenswert. Aber Leningrad bekam in Moskau Auftrittsverbot vom Moskauer Bürgermeister wegen der obszönen Sprache in den Liedtexten, heißt es offiziell. Ist Russland in dieser Hinsicht ein prüdes Land oder steckt da was anderes dahinter?
Bei Leningrad sind tatsächlich die Texte sehr, sehr derbe. Also ich habe Leningrad gehört, bevor ich Russisch konnte, und Musik ist super. Also es ist halt sehr nach vorne, sehr lebensfreudig, auch wie Marc Scheider Kunst. Sehr gut gespielt, also die Bläsersektion dort ist einfach unglaublich gut. Als ich dann Russisch gelernt habe und dann gesehen habe, was für Wörter er benutzt, sehr poetischen Umgang mit Schimpfwörtern, aber das ist auch eine Sprache, die ich halt zu Hause nicht benutzen dürfte. Also ist, auch bei meinen Schwiegereltern, wenn ich die Wörter benutzen sollte, es ist so ein bisschen wie der Aufkleber bei amerikanischen CDs, dass die Texte, wie heißt es, Parental Advisory.
Nicht jugendfrei sind.
Genau.
Aber Konzertabsagen gibt es in Russland in letzter Zeit häufiger. Wen trifft das denn alles?
Also das betrifft die gegen die Regierung sich ausgesprochen haben, also Andrei Makarewitsch in der Krim-Frage und andere Künstlerinnen und Künstler, die sich halt kritisch zur Politik Putins geäußert haben. Es betrifft aber auch jüngere Musikerinnen und Musiker. Und das Problem in Russland ist halt, dass viele lokale Politiker vorsichtiger sind, weil sie Angst haben, dass sie von Putin abgesetzt werden oder dass sie halt Probleme kriegen und dann eher prophylaktisch dann Sachen absagen. Und das war 2018, 2019 gab es eine Welle von Konzerten, die abgesagt worden ist von jüngeren Indie-Bands und auch von Hip-Hopern.
Und wie reagieren die Leute, wenn die Konzerte abgesagt werden?
Naja, es ist so, kommt darauf an, wie zeitnah das abgesagt worden ist. Also meistens, wenn die Konzerte nicht so abgesagt, ihr spielt heute Abend nicht oder dass die Zuhörer kommen und damit abgesagt, sondern meistens wird dann im Vorfeld, kann man keinen Club buchen, weil die Behörden dann einfach den Clubbesitzern sagen, die dürft ihr nicht buchen. Oder es wird plötzlich eine Feuerinspektion angesetzt für den Tag des Konzertes und das Konzert wird dadurch abgesetzt. In den wenigsten Fällen werden die Konzerte tatsächlich unterbrochen von Sicherheitsbehörden, das kommt auch manchmal vor. Und dann gibt es auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Zuhörerinnen und Zuhörer und die Sicherheitsbehörden. Aber es ist eher die Ausnahme. Meistens kommt es nicht so weit, sondern die Konzerte werden halt im Vorfeld einfach durch verschiedene Tricks von den Behörden dann abgesetzt.
Sie haben jetzt ganz viel von Indie-Bands gesprochen, also mutmaßlich Punk-Bands. Gehört Pussy Riot eigentlich in diese Szene?
Entschuldigung, Indie-Bands sind für mich nicht Punk-Bands. Also Indie-Bands sind für mich so eher Independent-Bands, also Bands, die halt nicht unbedingt das, was im russischen Radio-Mainstream gespielt wird, sondern halt eher Bands mit neuen Ideen. Nicht unbedingt Punk in dem Sinne, sondern es ist eigentlich eher Bands, die halt elektronische Musik mit Rockmusik verbinden oder auch Hip-Hopper in dem Sinne. Also nur für die Independent-Definition bei mir. Pussy Riot ist auch ein bisschen eine Sonderfall im russischen Kontext, weil das eigentlich keine Band an sich ist, sondern ein Performance-Kollektiv ist. Vajna heißt die Gruppe, also Krieg. Und die haben verschiedene Events oder Stunts gemacht. Und dazu gehört auch Pussy Riot mit ihrem Auftritt in der Kathedrale oder in zwei Kathedralen, die dann als Video zusammengeschnitten worden ist, mit einer neuen Tonspur und was dann online veröffentlicht worden ist und was dann das große Problem ausgelöst hat, Beleidigung von religiösen Empfindlichkeiten von Menschen.
Also eher Aktionskünstler.
Genau. Dass sie jetzt als Band aktiv sind oder auch weiter Musik produzieren, also man kann die schon als Band auch sehen, aber die Wurzeln von Pussy Riot sind eine andere als für viele Musikerinnen und Musiker. Und deshalb galten die halt auch bei einigen in der Rockszene, sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg, nicht als Musikerin und in dem Fall Musikerin, weil es sind ja nur Frauen bei Pussy Riot, sondern halt eher als Aktionskünstlerinnen in dem Sinne.
Es gibt zwei Namen, die im Zusammenhang mit Toleranz eine Rolle spielen, Diana Arbenina und Svetlana Surganova. Die beiden bildeten einmal die Band Nocturne Sniper, also nächtliche Scharfschützen. Tolle Musikerinnen und Autorinnen. Arbenina hat einen Literaturpreis bekommen. Surganova bekennt sich ganz offen zu ihrer Homosexualität. Wäre denn eine solche Karriere in Russland heute noch vorstellbar?
Schwierig. Man darf nicht vergessen, dass Arbenina und Surganova ein Pärchen anscheinend waren, auch Anfang der 2000er. Also auch Arbenina ist lesbisch, aber weiß nicht, ob sie dazu öffentlich sich jetzt ausspricht. Und es gibt auch andere Künstlerinnen. Zemfira ist auch, glaube ich, zurzeit in einer Beziehung mit einer Frau. Das ist auch eine von den bekannten Rockmusikerinnen. Öffentlich, heute wäre das schwierig, dass die viele Fans das wissen, dass das geht. Das ist also nicht okay für die Behörden, aber es ist, glaube ich, auch, und das ist ein bisschen auch wie in Deutschland, männliche Homosexualität ist eine andere Gefahr als weibliche Homosexualität. Und bei Männern, glaube ich, ist das halt auch etwas schwieriger, wenn die offen homosexuell sind in einem russischen Kontext. Wobei es gibt da auch mehrere Künstler, die halt auch im Estrada, also der offizielle Popmusik, unterwegs sind, von denen gemunkelt wird, dass die homosexuell sind auch. Also, aber nicht öffentlich und kein Coming Out. Also es ist halt dann alles versteckt unter der Hand.
In SWR 2 Zeitgenossen sprechen wir heute mit David Emil Wikström, Professor an der Popakademie Baden-Württemberg und Musikethnologe. Russische populäre Musik in der Bundesrepublik. Lassen Sie uns darüber mal reden. Das ist doch eigentlich weitgehend unbekannt. Man denkt da vielleicht an Ivan Reprov oder an Genghis Khan. Habe ich jemanden vergessen?
Alexandra, Schwarze Balalaika.
Stimmt. Wie weit gehört der große deutsche Schlagerstar Helene Fischer mit dazu?
Helene Fischer ist ja in Russland geboren, aber als Kind nach Deutschland gekommen. Und wie viele tatsächlich gehört zu den Aussiedlern oder Spätaussiedlern, je nachdem wie die definiert werden, also wann nach Deutschland gekommen sind, die als deutsche Staatsbürger gelten nach dem Grundgesetz und nach Deutschland auswandern können mit Familie. Und wenn man anschaut, es gibt einen sehr großen Anteil von Aussiedlern und Spätaussiedlern in Deutschland, die man aber meistens nicht sieht und nicht hört, weil die in der ersten und zweiten Generation meistens fließend Deutsch sprechen und halt auch nicht sichtbar anders aussehen, also keine Visual Foreigners in dem Sinne oder People of Color. Und dazu gehört Helene Fischer, auch die Jule Neigel gehört dazu. Eine Generation älter als Helene Fischer. Und Helene Fischer ist auf der einen Seite eine sehr gute Schlagerkünstlerin, super Sängerin. Aber spannend ist, wenn man sie anhört, man hört Anleihen aus sowjetischen Estrada in ihre Gesangslinien, wie sie singt, was ich spannend finde. Also für die meisten, die sie in Deutschland hören, kennt das wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt, man hört schon das ein bisschen im Gesang, aber sonst ist das eigentlich deutscher Schlager. Und in dem Sinne auch spannend, weil was sie macht, ist ähnlich, was Garth Brooks gemacht hat in den 90er Jahren bei Country. Sie verbindet Schlager und populäre Musik und bringt das ein bisschen zusammen mit EDM-Elementen, was jetzt nicht unbedingt der Fall im Schlagerbereich ist sonst.
Das finde ich jetzt sehr interessant. Können Sie das ein bisschen ausführen? Welche Anleihen sind es denn? Also wie würden Sie die beschreiben? Welches Beispiel gibt es da dafür?
Also Atemlos durch die Nacht, womit ich meine Studierenden auch immer wieder gerne quäle, als Beispiel dafür, ist ja von den Gesangslinien von Helene Fischer sehr, sehr schlageresk, wie sie die Melodien singt. Aber sie hat halt von dem Aufbau von einem Stück die elektronischen Instrumente, die dann auftauchen, das ist eigentlich eher aus dem EDM-Bereich und also für um die 2010er Jahre sehr typisch. Und das ist das, was ich bei ihr so spannend finde im Vergleich zu anderen Schlagermusikerinnen und Schlagermusikern, die halt eher im Schlagerbereich bleiben.
In Deutschland wird diese Spätaussiedlergruppe eigentlich als ziemlich geschlossene Gesellschaft wahrgenommen. Also sowohl von der einen Seite als auch der anderen. Die Menschen, die aus Russland hierher kamen, die sagen, in Russland waren wir die Deutschen, hier in Deutschland sind wir die Russen. Es gibt eigene Fernsehsender wie Russia Today. Es gibt in Stuttgart eine Illustrierte, die Russki Stuttgart heißt. Eigentlich ist es ja alles einer breiteren Öffentlichkeit ziemlich unbekannt. Ist es ein rein soziologisches Thema oder ist es auch interessant für Sie als den Musikethnologen?
Für mich als Musikethnologe ist das sehr spannend. Das war auch ein Seitenforschungsprojekt, was ich 2009, 2010 verfolgt hatte, als ich meine Diss fertig war. Weil die machen auch Musik und sind ja nicht nur Russen in dem Sinne, sind ja aus dem gesamten Gebiet der Sowjetunion, auch aus Rumänien und anderen Teilen aus Osteuropa. Wir reden von einer größeren geografischen Region. Was die aber aus der ehemaligen Sowjetunion verbindet, ist, dass die als gemeinsame Sprache meistens Russisch haben. Sei es, ob die aus Kasachstan kommen, Ukraine, Russland, Tadschikistan, Kirgisistan oder sonst. Und auch eine gemeinsame musikalische Sozialisation, womit mit Musik, mit der die aufgewachsen sind. Als ich damals die Feldforschung gemacht habe, waren das meistens Leute der letzten sowjetischen Generation, also in späten 70er, Anfang 80er Jahren geboren, und die hatten halt auch einen gemeinsamen Nenner an Musikern, die gehört haben, Makarevich, Grebenschikow, Viktor Tsoi, und haben auch Musik gemacht, die so ein bisschen nach Makarevich, nach Tsoi, nach Naumenko geklungen haben oder nach ein paar russische Metal-Bands, Aria um Kipelov, Sänger von der Band. Und es war spannend zu sehen, wie die das verbunden haben halt mit Einflüssen aus Deutschland oder Themen aus Deutschland, was es bedeutet, als Spätaussiedler oder als Aussiedler in Deutschland zu wohnen oder auch als Jude. Wir dürfen nicht vergessen, also wir gehen von einer großen Gruppe von Spätaussiedlern und auch eine große Gruppe von sowjetischen Juden, die auch ausgewandert sind nach Deutschland, aber unter anderen Prämissen. Die Spätaussiedlern, weil die als deutsche Staatsbürger gelten, und die russisch-sowjetischen Juden auf Grundlage des Kontingentflüchtlingsgesetzes und als Wiedergutmachung für den Holocaust. Erst von der DDR angeleitet und dann von der BRD dann übernommen nach der Wiedervereinigung. Nicht alle machen Musik, aber es gibt Leute in beiden Gruppen, die Musik machen. Die prominentesten sind Wladimir Kamil und Yuri Gurji von der Russendisco in Berlin als Label Russendisco, wo die halt jede Woche im Café Burger in Berlin-Mitte sowjetische oder postsowjetische Musik aufgelegt haben und dadurch halt so ein um 2000 herum einen kleinen Hype um postsowjetische Problemmusik in Deutschland kreiert haben.
Sie kennen ja Wladimir Kamina und Yuri Gurji persönlich. Was wollten die mit der Russendisco?
Die wollten Spaß haben eigentlich. Also die wollten Anfang der 2000er einfach Musik auflegen für Freunde und dann lief das gut und es ist dann einfach dann zu einem riesen Touri-Event geworden tatsächlich. Also als ich dann 2006 oder 2007 das letzte Mal da war, war Hauptteil der Besucher Touris in Berlin. Aber Kamina und Gurji sind auch ein bisschen unterschiedlich. Kamina ist eigentlich Schriftsteller und bis heute schreibt er ja Bücher über sein Erlebnis als russischer Jude oder sowjetischer Jude, der nach Deutschland gekommen ist. Und Yuri Gurji ist eigentlich der Musiker, hat auch eine Band, Rotfront, spielt viel, legt auch auf natürlich. Und schreibt auch Songs. Also für mich als Musikethnologe ist Yuri Gurji ein bisschen spannender, weil er halt auch Musik macht, Kamina schreibt, was auch sehr spannend ist. Aber ich bin kein Literaturforscher, deshalb ist für mich Gurji der spannendere von den beiden.
Also der Name Rotfront weist ja schon darauf hin, da wird mit Sowjetklischees ziemlich gespielt. Was passiert da sonst noch kulturell?
Sonst, es gab oder es sollte ein großes Festival hier in Mannheim geben, im Mai dieses Jahres, mit 2 Tage mit großen sowjetischen und postsowjetischen Bands. Das ist leider wegen Corona ausgefallen. Aber das ist nur ein Beispiel für Rockfestivals, vor allem für diese postsowjetische Community, die in Deutschland wohnen. Und die gibt es, ich glaube, das erste Festival, das ich wirklich wahrgenommen habe, war in Offenbach und am 1. Dezember 2012 von People Rock organisiert. Und da hat Leningrad gespielt, Spleen, Ljapis Trubetskoi, eine weißrussische Band, die aber seit längerem in Moskau wohnt, weil Lukaschenko den Sänger nicht mehr reinlässt. Mara und Tanokna Majdanie Kongo, eine ukrainische Hip-Hop-Band, die in der Orange Revolution auch eine Rolle gespielt hat. Und da sieht man halt, dass so sind Bands aus den 90ern und den 2000ern, die gespielt haben. Und es gibt immer wieder Konzerte, meist irgendwo in Zentraldeutschland, Offenbach, Frankfurt, jetzt auch Mannheim, weil die Organisatoren Busse aus Gesamtdeutschland organisieren und die Menschen nach zum Konzert dort verfrachten, damit das Publikum dann auch groß genug ist. Jetzt in Offenbach, die Halle, die dort bespielen, hat bis 3.000 bis 4.000 Leute Kapazitäten. Und bei dem Rockfestival, das ich gerade erwähnt habe, von 2012, war, glaube ich, 3000 Leute da, plus minus. Also es war drei Viertel voll.
Was passiert da? Sie gehen durch die Abschrankung, zeigen Ihre Karte und dann ist man in einer anderen Welt.
Dann bin ich wieder in St. Petersburg oder in Moskau. Also bis auf die Bar war alles auf Russisch. Reklame auf Russisch, Flyer auf Russisch, Ansagen auf Russisch, die Verkehrssprache in der Halle war auf Russisch. Es war eigentlich, hätte genauso gut St. Petersburg sein können.
Musikethnologie und Popmusikforschung, darum geht es heute in SWR 2 Zeitgenossen mit David Emil Wikström, Professor an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Sie leiten ja den Studiengang Popmusikdesign. Wie gehört Ihr Fachgebiet Musikethnologie denn da dazu?
Also mein Fachgebiet Musikethnologie mit Schwerpunkt populäre Musik ist eigentlich wahrscheinlich der Einstellungsgrund, warum ich die Stelle damals bekommen habe. Weil ich halt Musiker bin in dem Sinne. Ich habe populäre Musik erforscht und kann dann halt dadurch den Studiengang anschauen und leiten und curricular aufbauen. Musikethnologie an sich im Studium wird eingebaut, vor allem im Weltmusikstudiengang, den ich auch verantworte an der Popakademie, wo wir halt unseren Studierenden die Werkzeuge geben möchten, damit sie neue musikalische Kulturen erarbeiten können für ihr eigenes Repertoire. Und auch für alle Studierenden in den Bachelorstudiengängen mache ich noch ein Wahlpflichtfach, wo ich meistens die Forschungsergebnisse, also meine Forschungssachen einbringe als Beispiele für musikalische Kulturen. Und auch im Master, wo ich auch ein Methodenseminar mache zu Feldforschung, vor allem für die Studierenden, die halt im Bereich der Pädagogik arbeiten. Wie können die halt, wenn die an Schulen arbeiten, mit Feldforschungsmethoden sich selbst beobachten und überlegen, wie sie ihre Theorien auch in der Praxis umsetzen und dann reflektieren können.
Sie haben Weltmusik angesprochen. Bedeutet das, dass Elemente von verschiedenen Weltmusiken einfach vermittelt werden, damit man daraus neue Musiken hier in Baden-Württemberg an der Popakademie komponieren kann? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, Weltmusik ist als Begriff gewählt worden, damit es groß und inklusiv ist, wohl wissen, dass der Begriff Weltmusik sehr problematisch ist und auch ein sehr westliches, kolonialistisches Denken reproduziert. Bei uns heißt Weltmusik vor allem türkisch-arabische Musik. Das ist der Schwerpunkt, mit dem wir damals begonnen haben, um halt die Mitbewohner in Deutschland mit türkischen oder syrischen Herkunft, dass die halt auch ihre Musik studieren können. Und das ist auch das Ziel des Weltmusikstudienganges in erste Linie, wir wollten für die Deutsch-Türken oder Türkisch-Deutsch, wie man die auch nennen möchte, eine Möglichkeit geben, Bağlama, Ud, Kanun, Perkussion zu studieren, und zwar die Musik ihrer Herkunft. Die zweite Idee beim Weltmusikstudiengang ist aber auch, wohl wissen, dass wir jetzt nicht türkische traditionelle Musik so unterrichten kann, wie man das in Istanbul oder Izmir unterrichten kann, sondern unser Schwerpunkt da ist halt auch, wie kann man so als Treffpunkt zwischen in dem Fall der Türkei und Deutschland fungieren und wie kann man halt daraus auch neue Musiken entwickeln, die halt beide musikalischen Traditionen Elemente ausleihen. Das heißt, nicht nur die Weltmusiker haben türkische Musiktheorie, also Makam-Lehre in dem Sinne, sondern die Popmusik-Design-Studierenden müssen auch Grundlagen in Makam-Theorie haben, damit die halt auch verstehen, wie funktioniert die Musik der Bağlama-Spieler oder wie funktioniert die türkische oder osmanische Kunstmusik, was ein bisschen anders ist als anatolische Traditionsmusik in dem Sinne.
Sie haben es vorhin angesprochen, Sie haben sich im Laufe Ihres Studiums auch mit der traditionellen norwegischen Vokalmusik befasst. Was ist es denn eigentlich, traditionelle norwegische Vokalmusik?
Das ist die Musik, die in einem häuslichen Kontext benutzt wird, also Wiegenlieder, Lieder zum Tanz, wo man jetzt keine Instrumentalmusikerin oder Musiker da hatten, dass man einfach dann das Lied einfach gesungen hat. Aber auch draußen, wo man Kühe und Ziegen angelockt haben anhand von Vokalmusik.
Kühe und Ziegen anlocken mit Vokalmusik, wie habe ich mir das vorzustellen?
Man kann dann einfach dann laut die Namen der Tiere singen und dann halt dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt laut singen darf.
Es kommt auf den Versuch an.
Komm da, Schetti, komm! Also so in dem Sinne. Oder mein Lieblings immer noch der, ich glaube, das war für Schweine, so als Lockmittel. Also in dem Sinne, also dass man halt anhand von Töne versucht, die Tiere zurückzukriegen. dürfen nicht vergessen, Norwegen ist ein bergiges Land mit vielen Tälern und große Distanzen zwischen Tälern, und eine sehr fokussierte Stimme kann weit tragen und auch als Kommunikationsmittel fungieren, über ein Fjord hinweg zum Beispiel oder über die Berge hinweg, um halt Tiere, aber halt auch Menschen zu kontaktieren. Also nicht nur mit Vokalmusik natürlich, es gibt auch Instrumente, die dafür gebaut sind, dass man halt ein Signal weit projizieren kann, die Lyr, was gespielt wird wie eine Trompete, also von Ansatz her, ist so ein Instrument, wo man halt mit Obertönen dann halt Signale über weite Distanzen schicken kann.
Bei Ihrer Arbeit ging es um die Beobachtung einer Revitalisierung dieser Art von Gesang. Was hat man sich unter Revitalisierung vorzustellen?
In dem Sinne, dass eine Musik, die entweder in Vergessenheit geraten ist oder die für einen gewissen Teil der Bevölkerung unbekannt ist, für diesen Teil der Bevölkerung bekannt gemacht wird anhand von gewissen Menschen, die diese Musik für sich entdecken und dann aneignen und dann aufführen für diese neue Generation oder neue Bevölkerungsschicht.
Hat es funktioniert?
In Norwegen, ja. Die Revitalisierung von Vokalmusik hat in den 70er Jahren angefangen, um Menschen wie Agnes Buen-Garnås, eine von den wichtigsten Sängerinnen oder aus der Generation, die auch heute noch lebt, und hat die Vokalmusik als Genre für eine städtische Bevölkerung aufgemacht, die es dann auch angeeignet hat. Und heute ist auch Vokalmusik neben der Instrumentalmusik, vor allem der Hardangerfele, eine Art Geige mit Resonanzsaiten, die innerhalb der norwegischen Traditionsmusik sehr wichtig ist, ist nicht auf die gleiche Ebene wie die Hardangerfele, aber so ziemlich weit oben als ein Teil der traditionellen norwegischen Musik.
Wir kommen zum Schluss unserer Sendung SWR 2 Zeitgenossen mit David Emil Wikström. Man muss einen Professor an der Popakademie Baden-Württemberg natürlich auch fragen, wer die persönlichen Top 5 seien. Wie heißen die Top 5 von David Emil Wikström?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist schwierig, weil ich höre wirklich querbeet und ich habe Alben, die ich gerne höre, mit gewissen Bezugspunkten. Aber die Künstlerinnen und Künstler selbst, es gibt keine Top 5, die ich zugreife, ist halt immer ein bisschen Gemütszustand oder was ich gerne hören möchte. Oder wenn ich meine CD-Sammlung gerade durchforste und gerade sehe, hier habe ich etwas, was ich seit Ewigkeit nicht gehört habe und vor 10 oder 15 Jahren gerne gehört habe. Und dann höre ich das dann ganz oft. Oder auch Kunstmusik. Ich habe ein bisschen gerade umgezogen und ich habe gerade im Umzug Ligeti wiederentdeckt und dann halt das aufgelegt zu Hause, zum großen Freuden von allen anderen in meinem Haushalt.
Ganz sicher keine Popmusik.
Nein, aber auch ja. Ich meine, ich finde Ligeti auch manchmal eingängig, nicht immer. Aber oder Charles Ives, das ist halt auch keine Popmusik in dem Sinne, aber manches Melodien, die er hat, sind auch sehr poppig in dem Sinne. Also es ist schwierig, das sich festzulegen und ich bin da wahrscheinlich eher atypisch. In dem Sinne, dass ich nicht unbedingt die Top 5 habe, sondern es variiert, je nach Jahr tatsächlich halt auch.
Wir haben in unserer Sendung sehr viel über Musik gesprochen, aber haben sie nicht gespielt. Wo können sich denn die Hörer von SWR 2 beispielsweise über russische Pop- und Rockmusik informieren? Und wo können sie diese Musik auch hören?
Wahrscheinlich in Deutschland die einfachste Möglichkeit sind die Russen-Disco-Samplers, die ab den 2000er rausgekommen sind. Die müssten in den Bibliotheken oder auf Spotify greifbar sein. Dann kriegen wir einen guten Ausschnitt von dem, was in den Russen-Discos gespielt wird, was jetzt nicht für Russland allgemeingültig ist, aber gibt einen guten Ausschnitt. Sonst ist es tatsächlich schwierig, weil Russisch mit kyrillischer Schrift schwer für jemanden zu lesen ist, der kein Russisch kann. Und da muss man wirklich halt gezielt suchen. Es gibt tatsächlich zwei Radiosender in Deutschland, die auf Russisch senden. Radio Ruski Berlin in Berlin und ich glaube Radio Ruski Hessen. Radio Russisches Hessen habe ich vor ein paar Wochen entdeckt. Als Internetradio. Also da kann man reinhören, dann will man auf jeden Fall einen guten Überblick kriegen, so als zwischen Pop und Rock. Und dann würde ich einfach bei YouTube oder Spotify einfach russische Rockmusik eingeben und einfach suchen. Oder bei Wikipedia. Wikipedia hat auch eine gute Übersicht von Bands und dann kann man halt einfach die Bandnamen aus Wikipedia rauskopieren und dann bei YouTube oder bei Spotify gucken, was dann auftaucht und da reinhören.